What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club. Rund um die Frage, wie schaffen wir mehr Gesundheit, Motivation und Balance im Arbeitsleben? Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um einen Pfeiler, der gerade in Zeiten von Transformationen und Unsicherheiten besonders wichtig ist, Social Wellbeing. Und darüber sprechen wir mit Yolanda Rother. Yolanda ist Co-Founderin von The Impact Company, einem Beratungsunternehmen, das Organisationen durch kulturellen Wandel zu mehr Diversität, mehr Inklusion und Purpose begleitet. Sie hat mit Kunden wie Netflix, Warner Media oder dem Berliner Ensemble gearbeitet und ist außerdem als Moderatorin und Speakerin aktiv. Ihr Thema? Strukturen schaffen, in denen Vielfalt gelebt wird und Social Wellbeing wirklich für alle möglich ist. Herzlich willkommen, liebe Yolanda. Ich freue mich voll, dass du heute hier bist. Und du hast mir gesagt, du hattest gar nicht so eine weite Anreise. Und wir haben heute den 10.10., World Mental Health Day. Und wenn man so rausguckt, ist es auch ein bisschen grau und duster. Und ich glaube, da spielt das Thema Wellbeing nochmal ganz besonders eine Rolle. Und deswegen möchte ich wie immer mit meiner beliebten Check-in-Frage anfangen. Was hast du denn heute schon für dein Wellbeing getan?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Und tatsächlich habe ich eine Morgenroutine. Wir haben ja alle irgendwie eine Routine, ob es nur das Aufstehen ist, den Kaffee kochen ist und dann sich anziehen und aus dem Haus gehen. Bei mir ist es tatsächlich verbunden mit einem Coherence Breathing. Und das ist vielleicht ein Begriff, der nicht allen bekannt ist. Deswegen erkläre ich das mal ganz kurz.
Ja.
Es ist im Endeffekt wie eine Art Meditation, wo wir versuchen, unsere Herzfrequenz mit unserem Atem in den Einklang zu bringen. Und Coherence steht eben für Einklang. Und da knipse ich mir so ein Gerät an mein Ohrläppchen und spiele dann 5 Minuten über eine App was ab und versuche dann da wirklich mein Atem zu beruhigen. Und heute ist es mir tatsächlich gelungen, das morgens direkt zweimal zu machen, also 2x5 Minuten, was sehr schön war. Das war mein Wellbeing-Check-in-Moment.
Wunderschön.
Und wie war es für dich?
Ich habe heute tatsächlich nochmal einen neuen Partner von uns ausprobiert und habe ein Strength-Training heute Morgen gemacht und muss sagen, es hat mir einfach wahnsinnig großen Spaß gemacht und ich habe wieder mal erlebt, wie wunderbar das ist, dass ich mir so mein Sportprogramm aussuchen kann, wie ich Lust und Laune habe und fühle mich jetzt so richtig gestärkt und kraftvoll, um in den Tag zu starten.
Ja, wie toll.
Workout.
Yolanda, wie sieht eine Arbeitsumgebung aus, in der Diversity wirklich gelebt wird und was bewirkt das auch für unser soziales Wohlbefinden?
Es ist eine super wichtige Frage, die uns immer wieder begegnet in der Arbeit, die wir tun. Wir versuchen natürlich immer wieder inklusive Strukturen zu schaffen und eben diese Arbeitsumgebung so zu schaffen, dass sich alle zugehörig fühlen und ja einfach sich wohlfühlen. Und idealerweise ist es so, man kommt an den Arbeitsplatz, ob das jetzt in einem Shared Office, einem Coworking Space oder im Homeoffice ist und kann so auftreten und performen, wie man eigentlich auch ist. Egal, ob jetzt das Wetter grau ist oder die Sonne scheint oder es komplett duster ist. Und idealerweise heißt das, dass ja, es eine Möglichkeit gibt, dass es einen morgendlichen Check-in zum Beispiel gibt, auf dem aufgebaut werden kann und die Bedürfnisse eben angegangen werden und auch registriert und akzeptiert werden und ja, dann die Arbeit entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen auch ja, gesehen wird und angepasst wird. Das ist natürlich eine totale tolle Utopie.
Leider ja.
Ja, und in der Realität ist das meistens nicht so der Fall. Aber nichtsdestotrotz können viele Unternehmen und Organisationen sich auf den Weg machen, um inklusive Strukturen zu schaffen. Ob das ja irgendwie schon beim Recruiting passiert oder wie man Veranstaltungen für die Mitarbeitenden ausrichtet und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viel tatsächlich, was man machen kann, um die Mitarbeitenden abzuholen.
Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen? Du hast gerade das Thema Mitarbeiterinnenveranstaltungen Mitarbeiterbindung angesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema in den meisten Unternehmen und dabei kann man ganz viel richtig, aber auch ganz, ganz viel falsch machen. Hast du da vielleicht ein paar ganz konkrete Tipps?
Ja, relativ viel tatsächlich. Also bei MitarbeiterInnenveranstaltungen kommt es eben darauf an, dass man bedenkt, wann finden diese eigentlich statt. Das heißt, können diejenigen, die Kinder zum Beispiel in die Kita bringen oder sie auch abholen, daran teilnehmen? Wie sieht es aber auch aus mit dem Essensangebot? Ist dieses Essensangebot idealerweise auf die religiösen Bedürfnisse auch abgestimmt? Wann macht man eigentlich eine Veranstaltung, wenn die mitten während des Ramadans zum Beispiel stattfindet? Und es sich alles ums Essen dreht, dann hat man eventuell einfach einen Teil der Belegschaft nicht abholen können. Und darüber hinaus dann auch, wie werden insgesamt einfach die Veranstaltungen ausgerichtet, sodass es auch zum Dialog idealerweise kommt. Also es sind sehr viele Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Und sicherlich ist das auch alles mit mehr Arbeit verbunden. Aber es hat vor allem einfach dann auch den Vorteil, dass eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit in der Konsequenz wirklich auch gelebt wird.
Kannst du beobachten, wo die größten Herausforderungen im HR-Bereich und im Recruiting liegen? Und welche Biases da auch ganz besonders häufig auftreten?
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges und Wertvolles an, weil im Recruiting-Prozess gibt es sehr viele Biases, die sich einschleichen können. Angefangen von der Ausschreibung zum Beispiel. Wenn wir neue Stellen ausschreiben, ist es total wichtig, dass wir einfach bedenken, welche Sprache setzen wir eigentlich ein? Wie können wir inklusiv an alle uns wenden? Wo wird auch diese Anzeige geschaltet? Erreichen wir tatsächlich dadurch auch ein diverses Talentpool? Mhm. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Kanäle. Es ist nicht nur, dass man das über LinkedIn und auf der eigenen Webseite schaltet, sondern man kann da ganz klar auch Communities zum Beispiel ansprechen, die einen Fokus haben auf Queer oder BIPOC, Menschen mit Migrationshintergrund und da nochmal überlegen, ob die Ausschreibung dort eben gestreut werden kann. Also das wäre so der eine Aspekt, wenn es um einfach das Bekanntmachen von Ausschreibungen geht. Und dann geht es natürlich ans Eingemachte, wenn es darum geht, die Personen, die Lebensläufe zu screenen und dann in die Interviews zu gehen. Und da gibt es so unfassbar viele Voreingenommenheiten.
Leider das.
denen wir uns teilweise gar nicht bewusst sind im Recruiting, weil zum Beispiel es gibt Biases wie der Anker-Effekt. Das heißt, der allererste Eindruck kann uns schon sehr stark in die eine oder in die andere Richtung beeinflussen. Der Anker-Effekt ist als Beispiel zum Beispiel, wir haben eine Bewerbung, wo ganz viele Tippfehler drinstehen. Und dann sagen wir, okay, dieser Person traue ich diesen Job zum Beispiel nicht mal zu. Vielleicht muss die Person gar nicht so viel schreiben und vielleicht gibt es da auch einfach andere Stärken und das ist eine der Schwächen, aber sich eben nicht von diesem einen Aspekt so sehr beeinflussen zu lassen, sondern trotzdem zu überlegen, diese Person einzuladen, wenn alles andere sonst stimmt. Natürlich gibt es auch noch mal weitere Biases. Man sieht einen Namen und hat dann direkt eine Assoziation, die aufkommt. Es gab vor 10 Jahren eine sehr traurige, aber wichtige und erkenntnisreiche Studie, wo eine fiktive Person mit dem Namen Sandra Bauer in 3 Varianten quasi ihre Bewerbung verschickt hat. Sandra Bauer mit einem Bild als eine, wie man sich vielleicht eine Sandra Bauer vorstellt, dann Sandra Bauer, das gleiche Foto, aber mit einem anderen Namen, Miriam Öztürk und dann Miriam Öztürk mit einem anderen Foto, Miriam Öztürk mit einem Kopftuch. Und man sieht anhand von den Einladungsquoten, dass der Lebenslauf, der ja in allen 3 Fällen genau der gleiche war, sich einfach massiv unterscheidet. Und das ist Bias.
Wir haben gerade viel über das Thema BIPOC gesprochen. Kannst du für unsere Zuhörerin bitte noch mal kurz definieren, wofür das Wort steht und was es tatsächlich bedeutet?
Der Begriff BIPOC ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, von schwarzen Menschen, aber auch People of Color und ist kurz für Black Indigenous People of Color. Im europäischen Raum spricht man mehr von BPOC, also Black People of Color, weil die Identität Indigenous hierzulande gar nicht so sehr vertreten ist. Und hier in Deutschland wird das häufig übersetzt, ist aber nicht deckungsgleich mit Mensch mit Migrationshintergrund. Da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidungsmenge, eine Schnittmenge, aber es ist definitiv nicht 1:1 austauschbar.
Im Recruiting-Prozess treten ja auch immer wieder sogenannte Biases auf. Das sind Vorurteile, Bilder, die bei denjenigen, die mit den Bewerbungsunterlagen zu tun haben, entstehen. Schubladen die auf und ganz schnell wieder zugehen. Welche Biases treten aus deiner Erfahrung ganz besonders häufig auf?
Genau, also du sprichst eben von diesen kognitiven Abkürzungen, die wir haben, die ja einfach aufgrund der evolutionären Entwicklung unseres Gehirns entstehen oder entstanden sind, die aber dazu führen können, dass wir im Personalauswahlprozess ja einfach keine wirkliche gute Entscheidungshygiene haben und dadurch auch Diskriminierungen reproduzieren können, ob wir es wollen oder nicht. Und diese Biases, von denen du sprichst, ist es ganz total wichtig, dass wir uns denen bewusst werden, weil nur dadurch, dass sie für uns sichtbar werden, können wir sie entsprechend auch angehen. Und dazu zählen einmal die individuellen Biases, die wir selber mitbringen, aber es gibt natürlich auch strukturelle Biases. Und diese strukturellen Biases, die können eingebacken sein in den Einstellungsverfahren bei großen wie auch kleinen Unternehmen. Das heißt, die Möglichkeit, sich diese Prozesse ganz genau anzuschauen und eben auf Biases zu prüfen und dann auch zu schauen, wie kann man diese Biases eben unterbrechen, ist eine sehr wertvolle Aufgabe, um Unternehmen für die Zukunft auch ready zu machen und dass eben da dass die Einstellungsverfahren inklusiver und diverser dann entsprechend werden auch.
Ich finde das Thema, über was wir sprechen, gerade so wichtig. Insbesondere, man hört ja immer so in den Medien, es gibt eine Verknappung von Talent. Und jetzt überlegen wir uns beide mal in a perfect world, wenn wir den Kanal so weit aufmachen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, das würde vielen Arbeitgeberinnen den Talentpool nochmal immens erweitern. Also können wir uns wirklich beide wünschen, dass das, was du gerade beschrieben hast, Realität in den Unternehmen wird.
Ja, definitiv, weil das natürlich auch für die Unternehmen einen wirtschaftlichen Faktor hat.
Auf jeden Fall, ja.
Und dadurch auch zu einer gewissen Organisationsresilienz führen kann. Allerdings muss ich an der Stelle auch direkt sagen, wir sind ja gerade auch in einem Zeitpunkt, wo wir sehr viel Kritik gegenüber Diversity-Maßnahmen feststellen und wahrnehmen können. Aber was tatsächlich der Fall ist und was ich auf jeden Fall auch bestätigen möchte, ist, dass Diversity-Maßnahmen Zeit bedeuten. Mhm. Es ist ein zeitliches Investment, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Mhm. Und es ist natürlich auch ein zeitliches Investment für ein Unternehmen, sich eine Diversitätsstrategie zu überlegen und diese Räume zu schaffen für Dialog, für Austausch und auch den Konflikt, der eventuell entsteht, auszuhalten. Also es ist kein einfaches Ding, wo man hinterher einen Haken dran setzen kann. Aber wir alle wissen ja, dass unsere Zukunft diverser wird und bereits das hier und jetzt schon super divers ist. Und das heißt, sich auf den Weg zu machen und sich mit dem Thema Diversität ausreichend auseinanderzusetzen und das auch als eine kontinuierliche Investition zu sehen, ist auf jeden Fall ein Element, der für eine Organisation spricht und eben Organisationsresilienz ermöglicht, und man sollte diesen Konflikt definitiv nicht scheuen.
Mhm. Gleichzeitig höre ich aber auch immer wieder, Diversity ist doch selbstverständlich. Mhm. Warum reicht das nicht und wie kommen wir raus aus dieser Bubble?
Ja, gute Frage. Diversity ist selbstverständlich, aber Diversity ist eben kein Selbstläufer. Es ist nicht, dass man sich sagt, okay, ja, für mich ist Diversity selbstverständlich oder für dieses Unternehmen ist es selbstverständlich, sondern da müssen Maßnahmen auf jeden Fall ergriffen werden, um die Diversity, die vorhanden ist, auch entsprechend in so eine Richtung Zugehörigkeit zu führen. Ich klamüsere das nochmal ganz kurz aus. Das heißt, wir haben in einem gewissen Arbeitsumfeld immer eine Vielfalt, weil Menschen Individuen sind und selbstverständlich unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen, Religionen, Fähigkeiten und so weiter mitbringen. Das heißt, Diversität ist in der Tat selbstverständlich, können wir so sagen. Aber es geht ja vielmehr auch um das Thema Gleichstellung, also Equity und Inclusion, was nochmal eine Differenz ist zu dem deutschsprachigen Begriff Inklusion. Bei Inclusion geht es auch vor allem um das Thema Zugehörigkeit und das ist nicht einfach gegeben. Man benötigt vor allem bei einer hohen Diversität in einem Arbeitsumfeld Maßnahmen und Investitionen, um das Ganze auch zu steuern, um einen gemeinsamen Wertekodex quasi zu formulieren, wie wir unsere Zeit gemeinsam bestreiten möchten. Und von daher ist Diversity als Oberbegriff nicht selbstverständlich. Mhm.
Deswegen ist es ja auch wichtig, dass viele Unternehmen da nicht von Diversity sprechen, sondern wirklich von Diversity, Equity and Belonging, was du gerade mit dem Wort Zugehörigkeit beschrieben hast, ne?
Absolut, genau. Die Abkürzung DEIB oder teilweise D&I, also es gibt ganz viele verschiedene Abkürzungen, aber ja, definitiv, gebe ich dir recht.
Ja. Du sprichst ja auch total gerne von psychologischer Sicherheit. Warum ist das auch ein Schlüssel zum Thema Social Wellbeing?
Also psychologische Sicherheit ist eine wichtige Basis, weil ohne psychologische Sicherheit gibt es kein echtes Wellbeing, gibt es auch keine echte Zugehörigkeit. Und das heißt, Menschen müssen wissen, Mitarbeitende müssen wissen, dass sie Fehler machen können und Kritik äußern können und Emotionen auch zeigen und äußern dürfen können, ohne dafür negative Konsequenzen zu fürchten. Und ja, wir sehen auf jeden Fall, dass Teams mit hoher psychologischer Sicherheit kreativer, resilienter und auch produktiver sind. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass da diese mentale und psychologische Ebene eben gegeben ist. Und die kann von einem Arbeitgebenden auf jeden Fall geschaffen werden, indem zum Beispiel beim Onboarding oder auch während der Karriere wegen dem Alltäglichen immer wieder Aspekte davon auch durchscheinen und manifestiert werden.
Mit The Impact Company begleitet ihr Firmen von Workshops bis hin zu Prozess- und Kulturentwicklung. Aus deiner Perspektive, welche Maßnahmen bewirken wirklich was?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil uns erreichen total viele unterschiedliche Anfragen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Workshops oder komplette Prozessbegleitungen. Und wir sehen, dass viele Unternehmen halt mit einem Workshop alles quasi abgefrühstückt haben möchten. Und es ist ja auch ein wertvoller erster Aufschlag, um zum Beispiel eine ganze Belegschaft oder die Führungskräfte abzuholen und zu sensibilisieren, warum DEI, warum Diversity für ihr Unternehmen, für ihr Team, für ihre Organisation total wichtig ist und kritisch ist. Und was wir aber auf jeden Fall auch feststellen, ist, dass die Unternehmen, die sich nochmal mehr Zeit dafür nehmen und das Ganze langfristiger ansehen, einfach doch nochmal erfolgreicher sind, wenn es um das Thema Diversity geht. Und da ja, auch wenn man möchte, in einem Reifegrad nochmal eine Stufe höher kommen können. Und was wir feststellen ist, dass man zum Beispiel einen gemeinsamen Wertekodex entwickeln kann und dann genau auch überlegt, was sind mögliche Konsequenzen, wenn der nicht eingehalten wird und dass man das dann quasi ausarbeitet.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie eure Arbeit bei einer der Firmen Social Wellbeing konkret gestärkt hat.
Ein Beispiel dafür ist, wir haben mit der H&M-Stiftung dieses und letztes Jahr eng zusammenarbeiten können. Und da ging es ganz stark darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund neue Produkte entwickeln. Die sind durch eine Art Accelerator-Programm gelaufen und dann wurden zwei Teams jeweils aus 5 Personen ausgewählt, die auf jeden Fall im englischsprachigen Raum als Minorities auch gesehen würden. Und hier ging es ganz stark darum, dass wir eben die Zusammenarbeit mit diesen zwei Teams und der H&M-Stiftung stärken. Und das heißt, unsere Aufgabe bestand ganz doll darin, gemeinsame Werte zu identifizieren, auch ansprechbar zu sein für mögliche Konflikte und eben da so eine Sicherheit zu geben, dass das, was sie schaffen, absolut akzeptiert wird und dass es da keine Unsicherheit gibt rund darum. Und da gab es ganz viele Fragen, mit denen wir uns natürlich auseinandergesetzt haben.
Kannst du dir vielleicht nennen? Ohne zu doll ins Geheime zu gehen.
Also insgesamt die Bedürfnisse erstmal festzuhalten, war ein ganz wichtiger Aspekt von allen Beteiligten in den Teams und auch einfach festzuhalten, welche Care-Verpflichtungen vielleicht anstehen, welche und sicherzugehen, dass finanziell auch da die Möglichkeiten bestehen, an diesem Programm eben teilzunehmen und sich die Freizeit, auch den Freiraum zu schaffen, aber auch Fragen zu stellen rund um, was braucht es im Sinne von Wellbeing insgesamt. Das kann sein, dass das dann irgendwie ja auf sportliche Aktivitäten hinaus lief oder einfach auch nochmal Office-Hour-Möglichkeiten, dass man da wirklich in eher einem geschlosseneren Raum in den Austausch kommt, um über gewisse Dynamiken auch zu sprechen. Es ist gar nicht so leicht, das auf eine Sache runterzubrechen, weil wir wirklich sehr breit dieses Thema Social Wellbeing da mitgedacht haben und das gut abgedeckt haben und das hinterher auch ein wirklich sehr tolles Projekt einfach war, wo das hinterher darauf hinauslief, dass die Social Wellbeing auch recht hoch war.
Klingt super. Ich höre so ein bisschen raus, dass der Mensch ganzheitlich im Mittelpunkt gestanden hat. Ne? So Fragen, die häufig mal so ein bisschen zu kurz kommen. Aber es geht dann wirklich um den Mensch und seine Bedürfnisse. So habe ich das gerade von dir verstanden.
Ja, genau. Und ich glaube, das kann man ganz gut über Datenerhebung auch machen. Und ich spreche jetzt, das ist so ein schwieriger Begriff. Im Endeffekt durch Umfragen kann man das auch machen. Gleichzeitig sind natürlich Umfragen, wir finden das ein sehr wichtiges Vehikel, um einen Status quo zu bekommen, wie geht es uns eigentlich allen gerade und was brauchen wir? Und gleichzeitig ist das natürlich auch immer ein schmaler Korridor, welche Daten jetzt genau erhoben werden und wie können wir weiterhin auch diejenigen schützen, die schutzbedürftige Identitäten zum Beispiel haben. Man denkt zum Beispiel an eine Person, die queer ist, aber das vielleicht noch nicht, sich nicht geoutet hat, weil die Sicherheit noch nicht gegeben wurde. Und sowas in der Art. Da muss man natürlich auch das ganz stark bedenken. Aber ja, wir finden, dass Umfragen eben ganz wertvoll sind, um da auch so etwas wie psychologische Sicherheit und Social Wellbeing abzufragen.
Wo siehst du aktuell die spannendsten Entwicklungen, wenn es darum geht, Social Wellbeing wirklich in die Unternehmensstrategie zu integrieren?
Die spannendsten Entwicklungen, ich glaube, es sind tatsächlich Möglichkeiten, jetzt wie zum Beispiel mit Urban Sports Club eine Partnerschaft einzugehen und das als Angebot anzubieten. Warum? Weil man natürlich darüber sich sein eigenes Pensum, das an sein Pensum anpassen kann. Und das ist schon eine sehr schöne, flexible Art und Weise. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es aktuell Entwicklungen rund um mehr Sichtbarkeit für Menschen, die halt eben Pflegearbeit machen, Carework leisten. Also mir fällt da stark auf, dass da nochmal mehr ein Augenmerk draufgelegt wird. Und das sehe ich zum Beispiel dann in der Signatur von einer E-Mail, wo zum Beispiel dann steht, meine Arbeitszeiten sind eventuell nicht so wie deine oder ihre Arbeitszeiten. Und deswegen antworte ich vielleicht auf diese E-Mail nicht genau dann, wenn es erwartet wird oder sowas. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Nudge, um nochmal sichtbar zu machen, dass die Arbeit ein Teil von dem Leben ist und dieses Leben aus sehr vielen verschiedenen Aspekten, Komponenten besteht, die vielleicht nicht und auch verschiedenen Formen von Arbeit bestehen, die aber vielleicht nicht wie die klassische Arbeit, der Lohnarbeit vergütet und auch so gesehen werden. Und ich glaube, da ist noch auch viel mehr Luft noch nach oben. Ich denke ganz stark an Eltern, die sich um ihre kleinen Kinder kümmern oder auch natürlich an Personen, die Care-Arbeit leisten, ob das für ein Haustier ist oder auch für ihre eigenen Angehörigen. Und ich glaube, da gibt es auch noch mal viel mehr, was passieren kann, wo noch mal mehr Raum ist.
Im Vorgespräch hast du auch gesagt, Diversity steigert Innovationskraft und minimiert Risiken. Kannst du erklären, warum sich Investitionen hier auch wirtschaftlich lohnen?
Ich würde mal tatsächlich von der Risikoseite starten.
Gerne.
Das Problem ist, wenn wir uns nicht mit dem Thema Diversity auseinandersetzen, dann laufen wir Gefahr, dass wir gewisse Märkte und auch Zielgruppen nicht ansprechen können, weil wir diese Perspektive gar nicht abdecken können. Das heißt, relativ homogen besetzte Teams entwickeln eventuell Produkte oder Lösungen, die nur eben für diese homogenen Teams auch passen oder Zielgruppen eben auch passen. Und das ist natürlich, gilt es zu vermeiden. Selbstverständlich gibt es auch teilweise legale Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Ich denke an das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was sicherlich auch berechtigt in der Kritik teilweise steht. Aber selbstverständlich möchte man einfach auch nicht diskriminieren in einem Personalauswahlprozess oder dann, wenn eine Person auch eingestellt ist. Und auf der Pro-Seite, warum es total sinnvoll ist, zu investieren in Diversity-Maßnahmen, wie ja auch schon eingangs gesagt, es gibt dadurch eine Möglichkeit, nochmal innovativer zu sein, nochmal kreativer auch zu werden, neue Blickwinkel in Betracht zu ziehen und insgesamt ja einfach ein Unternehmen zu stärken. Gleichzeitig ist dieser Konflikt, der möglicherweise entstehen kann, idealerweise auch ein guter Konflikt, der ja auch zur Organisationsresilienz beiträgt. Es können verschiedene Zielgruppen dadurch angesprochen werden. Und es gibt Studien, die halt eben auch belegen, dass ja die Innovationskraft höher ist durch diverse Teams. Und das spricht natürlich sehr dafür, dass in Diversity-Maßnahmen investiert werden.
Wir befinden uns gerade in sehr bewegten Zeiten. Die Gesellschaft ist unsicher, die Wirtschaft ist unstabil. Warum gerade jetzt in Social Wellbeing, in Diversity investieren?
Du hast es gerade schon gesagt, wir haben so viele Krisen, ob es die Klimakrise ist, ob es die vielen Kriege sind. Letztens habe ich die Statistik gehört, dass wir 58 oder so Krisen parallel gerade haben auf der Welt, was total traurig ist.
Auf jeden Fall.
Aber das macht natürlich was mit uns. Und auch wenn wir nicht direkt von den Krisen selbst betroffen sind, sehen wir, dass wir als Mitarbeitende eine Haltung beziehen möchten, weil das sich nicht positionieren, das geht zwar vielleicht eine Weile lang gut, aber irgendwann gibt es dann schon eine Situation, wo man auch eine Position beziehen möchte. Das heißt, wir sind alle irgendwo beeinträchtigt oder wir sind alle irgendwo betroffen von diesen Krisen, diesen vielen Krisen. Und wenn Unternehmen das als Chance begreifen und einfach das auch als eine Realität feststellen und dafür die Räume schaffen, durch zum Beispiel Diversity und Social Wellbeing, dass es dann zu einem Austausch kommt, dann schaffen wir da auf einmal einen Dialog idealerweise, wir schaffen eine Reflektiertheit, idealerweise, wir schaffen eine Möglichkeit, dass die Arbeit, die dann geleistet wird, auch produktiv ist. Mhm. Und das ist natürlich im ersten Moment, wir haben alle so unfassbar viel zu tun und das heißt, dann würde nochmal eine Stunde oder zwei oder wie auch immer von der Arbeit weggenommen werden, um sich darauf zu fokussieren. Aber das würde bedeuten, dass in der Zeit, wo man dann tatsächlich arbeitet, man sich idealerweise auch komplett darauf konzentrieren kann, weil man diese Gefühle und die Emotionen und die Wut, die vielleicht aufgrund der vielen Krisen und Situationen sich entwickeln, ja, dass man damit eben entsprechend umgehen kann und einfach weiß, auf der Arbeit ist das auch zugelassen. Ich kann mich, hier gibt es eine Möglichkeit, dass ich meine Haltung auch äußern kann. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Vor allem gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass Diversity nicht nur ein Lippenbekenntnis ist und dass das auch wirklich einfach gelebt wird. Also wir wollen kein Colorwashing oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern es geht wirklich darum, dass sich ein Unternehmen Gedanken macht und da rein investiert und das als eine langfristige Investition auch versteht. Wie gesagt, durch eben Diversitätsstrategien, durch Mitarbeitenden, Vereinigungen, die ja auch nochmal ein kleines Budget bekommen könnten, durch Räume, aber auch eben durch vielleicht kleinere Investitionen, wo dann eben über eine Umfrage geklärt wird, was sind denn aktuell die Bedürfnisse oder auch direkt im Einstellungsprozess, dass man dort auch nochmal die Frage stellt, welche möglichen zum Beispiel Care-Verpflichtungen hat eine Person und wie können wir da auf jeden Fall flexibel mit umgehen. Und klar, es ist nicht immer so, dass diese Flexibilität gegeben ist, zum Beispiel zu sagen, okay, es gibt jetzt hier eine Kita-Eingewöhnung oder so, aber man kann, glaube ich, schon als Arbeitgebende sich genau überlegen, wie man das zum Beispiel als Sonderurlaub dann formulieren möchte und wie das hinterher sich dann auch auf den Umsatz und insgesamt einfach auf das Finanzielle auch umsetzt. Das ist, glaube ich, schon ein wertvoller Gedanke.
Danke. Als nächstes würde ich gerne auf den Wellbeing-Kompass schauen. Mhm. Wir haben mit Urban Sports dieses Jahr eine repräsentative Studie zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz durchgeführt. Befragt haben wir dazu Arbeitnehmende aus 5 europäischen Ländern. Und in der Studie geben viele an, dass mangelnde Anerkennung einer der größten Stressfaktoren ist. Und wie hängt Wertschätzung mit Diversity und psychologischer Sicherheit zusammen? Und welche strukturellen Hebel braucht, damit Wertschätzung nicht von individueller Führung abhängig ist?
Ja, total wichtige Frage. Und mit der haben wir uns ja auch auf den Weg begeben mit The Impact Company, dass wir eben top-down wie auch bottom-up Maßnahmen kombinieren. Also das heißt, ganz wichtig ist natürlich, dass Führungskräfte auch als Vorbilder gelten und Mitarbeitende als MitgestalterInnen gesehen werden und es da wirklich auf der Führungsebene auch dieses Commitment zu Diversity besteht und nicht nur zu Diversity, auch zu Social Wellbeing und zu psychologischer Sicherheit. Das heißt, diese Themen müssen auf der Agenda stehen, sie müssen bekannt sein, es braucht klare Leitlinien, zum Beispiel zur Sprache, zum insgesamten Verhalten, zum Feedback. Entsprechend zu den klaren Leitlinien braucht es auch Konsequenzen, wenn diese nicht passieren. Und wenn das darüber hinaus auch noch messbar gemacht wird, dann kann man das Ganze wirklich strukturell auch gut in Organisationen aufziehen. Das heißt, DEI-Ziele zum Beispiel mit Kennzahlen verankern oder insgesamt einfach regelmäßige Umfragen machen, die dann jetzt auch nicht nur bei der Umfrage selbst enden, sondern aufbauend darauf dann nochmal genau geschaut wird, was passieren kann und dass man sich bestimmte Gaps auch anschaut, zum Beispiel Pay Gaps, Women Pay Gaps oder BIPOC Pay Gaps anguckt und sich dem ganzen Bereich einfach annimmt und das auf Führungsebene wie eben auch auf der mitarbeitenden Ebene. Ich glaube, da wird das Ganze dann wirklich strukturell. Und dann ist das eben nicht ein Aspekt, der bei einer einzelnen Person hängen bleibt, sei es einer Person, die Mitarbeiterin ist oder einer Person, die Führungskraft ist und die versteht, dass das total wichtig ist, sondern dann ist es wirklich eine sehr kluge wirtschaftliche Entscheidung von Unternehmen, in DEI zu investieren und auch natürlich in Social Wellbeing zu investieren, weil dann auf jeden Fall man sieht, die Fluktuationsraten werden reduziert und den Menschen geht es auf der Arbeit gut.
Mhm. Das wollen wir, dass es den Menschen bei der Arbeit gut geht.
Na klar.
Besonders jüngere Mitarbeitende aus der Gen Z nennen Zugehörigkeit und Purpose als Top-Wellbeing-Treiber. Wie verändert diese Generation aus deiner Sicht den Druck auf Unternehmen, Kultur und Führung neu zu denken?
Ja, also Gen Z ist da ganz wegweisend und treibend auch, dass Unternehmen sich wirklich nochmal an die eigene Nase packen müssen und das Thema nicht nur stiefmütterlich behandeln, sondern idealerweise das wirklich, wie gesagt, als eine langfristige Sache ansehen. Denn wir sehen, es gibt Zahlen, die belegen, dass es mehr Gen Z sich auch als queer, als Teil der LGBTQIA+-Community identifizieren. Also man sieht auch, dass mehr und mehr junge Menschen diversere Migrationsgeschichten mitbringen und das ist die Zukunft und auch schon bereits bestehende ArbeitnehmerInnen. Und entsprechend kreiert das einen Druck, der für Unternehmen ja ein Appell sein sollte, jetzt das Thema anzugehen, wer das noch nicht getan hat. Mhm. Das heißt, jetzt einfach zu schauen, wie Diversity-Maßnahmen und Social Wellbeing wirklich als Teil einer Strategie eingebunden werden können, um auf dem Arbeitsmarkt auch noch in 5 oder 10 Jahren weiterhin attraktiv zu sein.
In dem Kompass haben wir leider auch gehört, dass 37% der Befragten angegeben haben, dass sie immer noch Hemmung haben, offen im Job über Stress oder Belastung zu sprechen. Mhm. Was können Unternehmen denn wirklich konkret tun, um psychologische Sicherheit zu erhöhen, um Social Wellbeing zu fördern?
Ist natürlich eine sehr traurig, ne? Statistik, dass sich so wenige wohlfühlen, über Stress zu sprechen. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich irgendwo ein Tabu-Thema insgesamt in der Gesellschaft und das spiegelt sich selbstverständlich auch in der Arbeitswelt wieder. Aber Unternehmen können zum Beispiel das Thema ziemlich frontal, wie ich finde, angehen, indem man sich zum Beispiel eine Expertise reinholt über eine Keynote oder über einen Workshop. Das Stressempfinden ist natürlich für unterschiedliche Personen, ist total individuell, aber wir sehen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Menschen, die sich als queer identifizieren, nochmal mit einem ganz viel anderem Stress oder mit einem höheren Stress umgehen müssen. Und auch das zu wissen und das zu berücksichtigen und darauf idealerweise einzugehen, dass eben nochmal mehr Räume geschaffen werden, im symbolischen wie aber auch im physischen Sinne, ist einfach eine wichtige Übung und kann dazu führen, dass das Unternehmen sich einfach besser aufstellen können, um eben Wellbeing und auch Stress zu begegnen.
Diversity und Wellbeing gelten häufig leider als Soft Topics. Wie argumentierst du gegenüber CEOs oder CFOs, dass diese Themen harte Business-Faktoren sind?
Ja, gegenüber CEOs und CFOs würde ich argumentieren, dass es ganz stark mit der Zukunft zusammenhängt. Ein Unternehmen, was sich nicht damit auseinandersetzt, wird in ein paar Jahren abgehängt werden von denjenigen, die sich damit auseinandersetzen. Es sind auch ganz klare Zahlen, die belegen, dass eben Diversity wie auch Social Wellbeing dazu führen, dass Teams stärker sind, besser sind in der Produktentwicklung, dass dadurch nochmal neue Märkte, wie gesagt, auch erreicht werden können, Zielgruppen nochmal abgeholt werden können. Wir sehen Zahlen und Studien von eben Gen Z, das ist ja auch eine wachsende Zielgruppe, die das ganz oben bei sich platzieren und Stress beziehungsweise Social Wellbeing und auch Diversity als Soft Topics dann unter den Teppich zu kehren, ist ein fataler strategischer Fehler. Von daher sollte das definitiv nicht passieren. Klar, man kann da für jedes Unternehmen auch nochmal ganz gezielt reingehen, sich die Zahlen zusammen anschauen und dann kann man das auch wirklich mit einem wirtschaftlichen Wert hinterlegen. Das ist inzwischen möglich, damit man da einfach feste Daten hat. Vor allem für den CFO kann ich mir vorstellen, dass das gut
ganz
wäre.
Ganz wichtig, ja. Ist auch ganz wunderbar, dass es dafür Zahlen gibt.
Hacks und Flops.
Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir plaudern. Das fühlt sich alles ganz, ganz, ganz wichtig an. Und ich glaube, es muss gerade sehr laut in die Welt gebracht werden, was du zu sagen hast. Zum Abschluss stelle ich immer die Frage, mit Hinblick auf das Thema Social Wellbeing, was ist so dein persönlicher Hack und hast du auch einen Flop?
Mit Hinblick auf Social Wellbeing ist mein Hack zum Beispiel auf so einen Tag wie den World Mental Health Tag aufmerksam zu machen, ein super Tool, um das nochmal in den Vordergrund von allen zu bringen und darüber hinaus auch das nochmal zu begleiten mit mehr Informationen, zum Beispiel mit einer Reading-Link oder mit einem Podcast, den man empfiehlt. Also da gibt es sehr, sehr viele an der Stelle Hebel auch, die man relativ schnell einsetzen kann. Es gibt Kalender, die auch nochmal zeigen, wann ist der internationale Tag gegen Rassismus, wie sieht es eigentlich aus mit dem Black History Month und wie können wir das in Verbindung bringen mit Social Wellbeing und das eben in den Vordergrund platzieren. Das wäre so mein einer Hack. Und ein Flop wäre das unbedachte, unreflektierte Anbieten von Wellbeing-Maßnahmen, zum Beispiel ein Yoga-Kurs, der einmal in der Woche oder so stattfindet, um 19 Uhr oder 18 Uhr als After-Work-Activity, wo gar nicht bedacht wird, können alle Menschen daran teilnehmen, weil sie erstens die körperlichen Fähigkeiten haben oder die Zeit dazu haben oder das überhaupt möchten. Wir können uns das als ein Bild vorstellen. Wir geben allen ein gleiches Paar Schuhe. Dabei passt es nicht allen. Anstatt geht man am besten hin und fragt ab, welche Größe haben alle, welche Bedürfnisse haben alle und geben dann entsprechend die Schuhe in der richtigen Schuhgröße, bevor wir einfach pauschal alle versuchen, glücklich zu machen. Weil das geht meistens nach hinten los.
Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich bin wirklich wow. Ich habe so viel mitgenommen. Ich bin sehr bewegt. Und zum Ende möchte ich gerne für unsere Zuhörerinnen nochmal zusammenfassen, was wir heute so besprochen haben und was wir daraus mitnehmen. Und ich möchte mal damit anfangen, dass ich finde, die ganz wichtige Message, die du uns heute gegeben hast, ist: Diversity, Equity, Inclusion und Belonging ist wirklich ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Und die Unternehmen, die nicht investieren, können wir heute schon sagen, sind in der Zukunft wahrscheinlich nicht erfolgreich.
Mhm. Absolut richtig, genau.
Dann habe ich auch noch gehört, es braucht viele kleine Schritte, um Gutes zu bewegen. Also es ist eine Investition. Ich kann nicht einen Schalter umlegen, sondern jeden Tag kann ich als Mitarbeitende, Führungskraft und ganz wichtig auch als Unternehmensleitung unterstreichen, wie wichtig meine Strategie zum Thema Diversity ist und da auch immer wieder rein investieren, justieren, dass wirklich dieses Gefühl von Zugehörigkeit für alle entsteht.
Definitiv, absolut richtig, ja.
Jolanda, möchtest du da noch was hinzufügen?
Gerne. Das Thema Social Wellbeing in Verbindung mit Diversity ist wirklich zentral, vor allem in diesen dringenden Zeiten von Krisen, Klima, aber auch der Digitalisierung. Und weil Unsicherheit erzeugt Stress. Und wenn wir Stress haben, dann können wir gar nicht so kreativ und produktiv sein, wie wir es wünschen. Deswegen ist es wirklich auch ein Faktor von strategischer Resilienz.
Vielen Dank für das wunderschöne Schlusswort.
Danke.
Cool down.
Das war's mit What's Up Wellbeing. Heute mit Jolanda Rother zum Thema Diversity und Social Wellbeing. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne und teilt sie mit euren Kolleginnen. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass heute World Mental Health Day ist. Und selbst wenn ihr die Folge an einem anderen Tag hört, möchte ich euch nochmal ganz herzlich dazu einladen, dass ihr euch mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigt. Für euch, für eure Kolleginnen, für eure Familien. Wir haben dazu auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Und mentale Gesundheit ist immer wichtig, nicht nur heute, sondern das ganze Jahr hinweg. Feedback und Themenvorschläge könnt ihr wie immer gerne schicken an podcast@urbansportsclub.com. Und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.